بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله سأل بامس من هات سجل الله زيق معين بام هات شكاية من بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, heute wollen wir inshallah ta'ala den Tafsir Surat Yusuf, Surah Nummer 12, fortsetzen. Und wir lesen wie gewohnt zuerst einmal die Ayat in übersetzter Sprache, die wir vorhaben, heute inshallah ta'ala durchzugehen. Und das sind inshallah ta'ala die Ayat 89 bis 101. Wir beginnen mit der 89. Ayah, in der es heißt, er sagte: Wisst ihr noch, was ihr Yusuf und seinem Bruder damals in eurer Torheit antatet? Sie sagten: Bist du denn wirklich Yusuf? Er sagte: Ich bin Yusuf und das ist mein Bruder. Allah hat uns eine Wohltat erwiesen. Gewiss, wer gottesfürchtig ist und standhaft, gewiss Allah lässt den Lohn des Gutes Tuenden nicht verloren gehen. Oder Allah lässt den Lohn der Gutes Tuenden nicht verloren gehen. Sie sagten: Bei Allah, Allah hat dich uns vorgezogen und wir haben wahrlich Verfehlungen begangen. Er sagte: Keine Schelte soll heute über euch kommen. Allah vergibt euch. Er ist ja der Barmherzigste der Barmherzigen. Geh mit diesem meinem Hemd und legt es auf das Gesicht meines Vaters, so wird er sein Augenlicht wiedererlangen, und bringt euren Angehörigen allesamt zu mir. Als nun die Karawane aufgebrochen war, sagte ihr Vater: Wahrlich, ich nehme Yusufs Geruch wahr. Wenn ihr mich nicht nur bezichtigen würdet, Unsinn zu reden. Sie sagten: Bei Allah, du befindest dich fürwahr in deinem alten Irrtum. Als nun der Frohbote kam, legte er es auf sein Gesicht, und da hatte er sein Augenlicht wiedererlangt. Er sagte: Habe ich euch nicht gesagt, dass ich von Allah her weiß, was ihr nicht wisst? Sie sagten: O unser Vater, bitte für uns um Vergebung unserer Sünden, denn wir haben gewiss Verfehlungen begangen. Er sagte: Ich werde meinen Herrn um Vergebung für euch bitten. Er ist ja der Allvergebende und Barmherzige. Als sie nun bei Yusuf eintraten, zog er seine Eltern an sich und sagte: Betretet Ägypten, wenn Allah will, in Sicherheit. Und er hob seine Eltern auf den Thron empor, und sie fielen vor ihm ehrerbietig nieder. Er sagte: O mein lieber Vater, das ist die Deutung meines Traumgesichtes von zuvor. Mein Herr hat es wahr gemacht, und er hat mir Gutes erwiesen, als er mich aus dem Gefängnis herauskommen ließ und euch aus dem nomadischen Leben hierher brachte, nachdem der Satan zwischen mir und meinen Brüdern zur Zwietracht aufgestachelt hatte. Gewiss, mein Herr ist feinfühlig in der Durchführung dessen, was er will. Er ist ja der Allwissende und Allweise. Mein Herr, du hast mir etwas von der Herrschaft gegeben und mich etwas von der Deutung der Sprüche gelehrt. O du Erschaffer der Himmel und der Erde, du bist mein Schutzherr im Diesseits und im Jenseits. Berufe mich als dir ergeben ab und nimm mich unter die Rechtschaffenden auf. Das sind, liebe Geschwister, die Ayat, die wir heute inshallah ta'ala vorhaben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch leicht machen, die Sitzung segnen, unsere Sünden vergeben, uns Ikhlas gewähren, und er subhanahu wa ta'ala ist der zu imstande, und deswegen bitten wir ihn darum. In der 89. Ayah ist die Fortsetzung der folgenden Begebenheit in dieser Surah von Yusuf, wo wir gesagt haben, eine Surah, in der es um eine Prophetengeschichte geht, die so lang ist wie keine andere. Und die letzte Szene aus dieser Geschichte, die wir durchgenommen hatten, war, liebe Geschwister, dass der Prophet Ya'qub alayhi salam, Jakob zu Deutsch, seine Kinder wieder nach Ägypten zurückgeschickt hat. Und dass Ya'qub alayhi salam, wir haben von ihm gelernt, dass man die Hoffnung nicht aufgeben soll. Und er wusste von Allah subhanahu wa ta'ala her, was die anderen nicht gewusst hatten. Und er wusste, dass dieser Traum, den sein Sohn Yusuf a.s. gehabt hatte am Anfang der Sura, sich bewahrheiten muss. Und mittlerweile war nicht nur Yusuf a.s. In Ägypten, und ihr wisst vielleicht, dass wie es im Tafsir heißt, waren Jakob und seine Familie, sie waren in Kanaan, und Kanaan ist das Gebiet, Teil des heutigen Palästinas. Und das heißt, nicht nur sein Sohn Yusuf a.s. war in Ägypten, sondern mittlerweile auch natürlich der andere Halbbruder und mittlerweile der dritte von dreien. Der andere Halbbruder, der Benjamin genannt wird, und der dritte von dreien, der Yahuda genannt wird, der älteste von ihnen war, der es nicht übers Herz bringen konnte, nachdem sie Allah subhanahu wa ta'ala, beziehungsweise nachdem sie Jakob ein Versprechen abgegeben hatten, seinen Sohn wieder zurückzubringen, haben sie es wieder gebrochen, und deswegen hat er gesagt, ich bleibe in Ägypten, bis Allah subhanahu wa ta'ala für mich urteilt, oder bis eben mein Vater mir erlaubt, zurückzukehren. Das war aus der 80. Ayah, wenn ihr euch inshallah ta'ala noch erinnern könnt. Und aber Jakob hat die Hoffnung nie aufgegeben. Und deswegen hat er seine Kinder noch einmal nach Ägypten geschickt, um zum einen nach Nahrung einzukaufen und zum anderen, um natürlich nachzuschauen, wie es Yusuf geht und seinen anderen Geschwistern und so, ob sie am Leben sind und so weiter und so fort. Und sie sind dann, wie wir in der zum Ende des letzten Unterrichts gelernt haben, sie sind dann eingetreten, in der 88. Ayah heißt es, als sie wieder bei ihm, das heißt zum dritten Mal eingetreten waren, sagten sie, O hoher Herr, Unheil ist uns und unseren Angehörigen widerfahren, und wir haben nur Ware von geringem Wert, so gib uns dennoch volles Maß und gib es uns als Almosen. Allah vergilt denjenigen, die Almosen geben. Und wir haben gesagt, das ist die Art, wie man wie Gläubige untereinander aufeinander einwirken können. Und weil sie wussten, sie wussten, dass dieser Mann, den sie vorhaben, von dem sie ja nicht wussten, dass es Yusuf war, dass er ein gerechter Mensch war und dass er volles Maß gibt und dass er die Gäste so gut behandelt wie kein anderer, da sie diese Erfahrung mit ihm schon gemacht haben. Aber in dieser Aussage spielen sie denjenigen, dem es schlecht geht. Sie spielen vor Yusuf dieses Spiel, und ihnen geht es vielleicht auch nicht besonders gut, aber sie sagen, gib uns ein Almosen, das heißt, sie sind arm dran, und sie beklagen sich bei ihm über ihre Situation. Und deswegen entgegnete Yusuf a.s. in diesem Moment und offenbarte sich ihnen. Er sagte, wisst ihr noch, was ihr Yusuf und seinem Bruder damals in eurer Torheit antatet? Als würde er ihnen sagen, oder als würde er sie an ihre eigenen Taten erinnern. Und als würde er ihnen sagen, hört zu, ich bin der Betroffene. Und ich bin derjenige, der getötet werden sollte. Und ich bin derjenige, der in den Brunnen geworfen wurde. Und ich bin derjenige, der als Sklave verkauft wurde. Und ich bin derjenige, der von seiner Familie über Jahrzehnte hinweg weggenommen wurde. Das heißt, welchen Grund habt ihr zu klagen? Und als er sagte, wisst ihr noch, was ihr Yusuf und seinem Bruder damals in eurer Torheit antatet? Dann wussten sie natürlich, dass es jemand sein muss, der diese Geschichte kennt. Denn woher sollte er diese Geschichte kennen, wenn er nicht selbst Yusuf a.s. ist? Und deswegen sagten sie, bist du denn wirklich Yusuf? Innaka la anta Yusuf. Und in einer anderen Lesart, innaka la anta Yusuf. Das heißt, du bist wirklich Yusuf. bist du denn wirklich Yusuf oder du bist wirklich Yusuf? Er sagte, ich bin Yusuf und das ist mein Bruder. Allah hat uns eine Wohltat erwiesen. Ich bin Yusuf und das ist mein Bruder Benjamin. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns eine Wohltat erwiesen. Und die Wohltaten Allah subhanahu wa ta'ala, natürlich, die sind unzählbar. Aber zu den Wohltaten, den offensichtlichen Wohltaten, die Allah subhanahu wa ta'ala ihnen beiden erwiesen hat, ist, dass er sie errettet hat aus der Armut, errettet hat aus dem nomadischen Leben und dass er sie hat leben lassen, ein Leben der angesehenen Menschen und der wohlhabenden Menschen, ohne dass sie dabei mit dem Wohlhaben, das Allah ihnen geschenkt hat, verschwenderisch umgegangen sind. Allah hat uns eine Wohltat erwiesen, dadurch, dass Allah subhanahu wa ta'ala, und natürlich auch in Bezug auf die Geschwister, mit denen sie gerade sprechen, dass er Allah ihnen eine Wohltat erwiesen hat, in der Hinsicht, dass er sie errettet hat vor dem Leiden, das sie erfahren mussten, als sie mit ihren Geschwistern zusammen waren, denn sie waren auf der einen Seite gegen ihre beiden Halbgeschwister. Gewiss, wer Allah, gewiss, wer gottesfürchtig und standhaft ist, gewiss Allah lässt den Lohn der Gutes Tuenden nicht verloren gehen. In dieser Ayah, sie kann auf zwei Arten, auch im Arabischen, gelesen werden. Und zwar heißt es im Arabischen, إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. Das würde dann übersetzt werden, wie es ja auch steht, aber als eine Art Bedingung. Das heißt, derjenige, also wenn jemand gottesfürchtig ist und wenn jemand standhaft ist, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala den Lohn dieser Person, die eben gottesfürchtig ist und standhaft ist, nicht verloren gehen lassen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er etwas verspricht, dann und diese Bedingung, die er gestellt hat, eingehalten wird, dann zweifellos wird man genau das bekommen, was Allah subhanahu wa ta'ala einem versprochen hat. Und hier ist das Geheimnis des Erfolges eines jeden gläubigen Menschen, liebe Geschwister. Und ohne diesen beiden Eigenschaften kann ein Mensch nicht erfolgreich durch dieses Leben gehen. Man wird immer der Versuchung ausgesetzt werden, egal was du machst. Ob du von Grund auf Muslim bist, oder ob du Muslim geworden bist, oder ob du spät erst deinen Weg zum Islam gefunden hast. Alle diese Gruppen von Menschen, sie werden von Allah subhanahu wa ta'ala der Versuchung ausgesetzt. Und deswegen sagt Allah azza wa jal, Alif Lam Mim, أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Haben die Menschen etwa gedacht, haben die Menschen etwa geglaubt, dass sie nur sagen müssen, wir glauben, wir sind Gläubige, wir sind Muslime, أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهُ. Haben die Menschen etwa geglaubt, dass sie nur sagen müssen, wir glauben, und danach werden sie nicht mehr auf die Probe gestellt? Und deswegen, das gehört, wie man Farabi sagt, zur Sunnah dieses Lebens. Das heißt, zur Gesetzlichkeit oder zur Gesetzmäßigkeit, zur Vorgehensweise Allah subhanahu wa ta'ala mit seinen Geschöpfen in diesem Leben, dass jeder auf die Probe gestellt wird. Jeder Mensch. Und ob das durch Reichtum ist oder durch Armut, ob das durch Wohlbefinden ist oder durch Krankheit oder ähnliches. Und deswegen musst du Taqwa haben. Taqwa heißt, dass man sich vor Allah subhanahu wa ta'ala vorsieht. Taqwa bedeutet, dass man sich vor Allah subhanahu wa ta'ala vorsieht. Wie funktioniert das? Sehr einfach, indem du das umsetzt, was Allah von dir verlangt hat. Indem du seinen Anordnungen nachkommst und seinen Verboten aus dem Weg gehst. Das ist das Geheimnis des Rezeptes. Aber diese Sache wirst du nicht machen können, es sei denn, Allah subhanahu wa ta'ala schenkt dir eine weitere Wohltat von ihm aus und diese Wohltat bedeutet Geduld. Deswegen bedeutet die zweite Bedingung, wenn du dich vor Allah vorsehen möchtest, indem du zum Beispiel den verbotenen Dingen aus dem Weg gehst, wirst du dazu nicht imstande sein, es sei denn, du bist gleichzeitig geduldig. Und das trifft jeden von uns. Und in einer anderen Lesart heißt es von Qumbul überliefert, إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِي وَيَصْبِرْ. Das heißt, die Bedingung ist würde man anders übersetzen, würde nicht bedeuten, wenn jemand gottesfürchtig ist und standhaft, man würde übersetzen, derjenige, der gottesfürchtig ist. Und wenn er standhaft ist, dann Allah wird den Lohn der Gutes tun, denn nicht verloren gehen. Die Bedeutung ist letztendlich natürlich die gleiche, aber wir haben ja uns daran gewöhnt, dass wir immer diejenigen Lesarten erwähnen, die einen Einfluss haben, also erstmal die authentischen natürlich, und zweitens die einen Einfluss haben auf die Übersetzung, auf die Bedeutung, weil wir eine zusätzliche Bedeutung dadurch erfahren, inshallah ta'ala. Es gehört zum Gottvertrauen, Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber Taqwa zu haben, und es gehört zum Gottvertrauen, geduldig zu sein. Warum? Weil der gläubige Mensch hat Geduld, nicht damit er ein Ziel in diesem Leben bekommt, sondern, das kann zweirangiger Art sein, aber damit er in erster Linie etwas im Jenseits bekommt. Und deswegen, das ist ein unglaublich großes Gottvertrauen, dass Allah subhanahu wa ta'ala belohnen wird, und er bezeichnet solche Menschen als diejenigen, die Gutes tun. Und hier haben wir das Geheimnis des Erfolges, oder besser gesagt, ein Mensch kann erst ein Muhsin sein, jemand, der Gutes tut, wenn er auf dem Weg Allahs lebt, subhanahu wa ta'ala. Alles andere kann nicht gute Taten. Gute Taten können nur gute Taten sein, wenn sie für Allah Azza wa Jal ganz und einzig und allein verrichtet werden, und gleichzeitig, wenn sie so verrichtet werden, wie uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie vorgemacht hat. Alle anderen sehen so aus, als wären sie vielleicht gute Taten, aber sie sind nichts wert und sie werden von Allah nicht akzeptiert und sie werden von Allah subhanahu wa ta'ala nicht entlohnt. Wenn Allah Azza wa Jal den Lohn der Gutestuenden nicht verloren gehen lässt, brauchst du dir also keine Sorgen machen, du brauchst sie dir nicht aufschreiben und nicht merken, diese guten Taten, sondern als würde er aber umgekehrt, die Sünden, die der Mensch begeht, sie werden auch nicht verloren gehen bei Allah subhanahu wa ta'ala, aber wenn man Allah um Verzeihung bittet, er wird subhanahu wa ta'ala sie in dem Sinne verloren gehen lassen, dass er dir sie nicht vorhalten wird. Er wird dich nicht daran erinnern, er wird dich nicht, das heißt, er wird dich nicht dafür zur Rechenschaft ziehen, er wird dich dafür nicht bestrafen. Und deswegen, wenn du etwas zählen möchtest, und dann solltest du deine Sünden zählen, damit du nicht vergisst, gute Taten den schlechten Taten entgegenzubringen. In der darauf folgenden Ayah heißt es, liebe Geschwister, sie sagten bei Allah, Allah hat dich uns vorgezogen und wir haben wahrlich Verfehlungen begangen. Das ist das Ende, das ist die Reue, die sie jetzt verspüren, und das ist das Geständnis, das sie jetzt ablegen, und jetzt geben sie tatsächlich zu, dass sie im Unrecht waren und dass Yusuf a.s. im Recht war. Warum erst so spät? Warum haben sie nicht schon vorher diese Sache eingesehen? Warum haben sie nicht schon vorher auf ihren Vater gehört? Und warum haben sie nicht vorher schon mit ihrem Bruder guten Umgang gepflegt? Immer der Shaitan, das ist eben der Trick, den er anwendet. Er sagt den Menschen, mach die schlechte Tat und später dann hinterher kannst du die Sünde bereuen. Aber schaut einmal, sicherlich hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen vergeben, denn sie haben für sie um Verzeihung gebeten. Aber, liebe Geschwister, sind diese beiden Personen gleich, diese beiden Personengruppen? Das heißt, sogar im Diesseits, noch vor dem Jenseits, ist jemand, der eine Sünde begeht und sie nachher bereut, dass er sie begangen hat. Oder auf der anderen Seite jemand, der von vornherein ein aufrichtiger Mensch ist und Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet, sind diese beiden Menschen gleich? Wie können sie gleich sein? Ihr seht das Ergebnis. Yusuf a.s. inshallah ta'ala, wir haben keinen Zweifel daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn als einen sündenfreien Propheten zu sich genommen hat, a.s. Und auf der anderen Seite die Geschwister, auch wenn Allah den anderen verziehen hat. Aber was für ein Vergleich ist es, Yusuf a.s. mit den anderen Geschwistern zu vergleichen? Und welcher Name von ihm, von diesen Namen wird bis in alle Ewigkeit im Koran al-Karim gelesen und gedacht? Der Name Yusuf a.s. Deswegen, warum nicht von vornherein die Sünden unterlassen? Sie sagten, bei Allah, Allah hat dich uns vorgezogen. Denn, liebe Geschwister, Sie haben sich mit jemandem angelegt, der ein Wali ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist, Yusuf a.s. ist eine Person, die einen hohen Rang hat beim Herrn der Welten. Und merkt ihr diese Regel, der Allah subhanahu wa ta'ala hat sie in einem Hadith Qudsi uns erwähnt. Er sagte sinngemäß übersetzt, wer einen meiner mir nahestehenden kränkt, dem habe ich den Krieg erklärt. Wer einen mir nahestehenden kränkt oder ihm feindlich gesinnt ist, dem habe ich den Krieg erklärt. Deswegen musst du dringend aufpassen. Denn diejenigen Menschen, die Allah subhanahu wa ta'ala nahestehen, das sind diejenigen Menschen, die im Namen Allahs leben, die im Namen Allahs trinken, die im Namen Allahs essen, die im Namen Allahs ihr Leben ausgerichtet haben. Das heißt, sie sind Leute, die den Koran in Wort und Tat umsetzen. Sie sind die Awliya von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn du jetzt kommst und diese Menschen angreifst, diese Menschen beleidigst, dich mit diesen Menschen anlegst, du wirst in diesem Leben verlieren, noch vor dem nächsten Leben. Und das ist eines der deutlichsten Beispiele, diese Beispiele haben wir im Koran Karim zahlreich. Denkt an diese Geschichte und denkt an besonders unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie sagten bei Allah, sie schwören, dass sie im Unrecht sind, Allah hat dich uns vorgezogen und wir haben wahrlich Verfehlungen begangen. Verfehlungen, auf Arabisch khati'in, wa in kunna la khati'in, und khati' ist der Singular von, das ist die Einzahl, für eine Person sagt man khati', für mehrere sagt man khati'un oder khati'in, und das sind gemeint, ist natürlich Sünden, dass sie begangen haben. Dass sie Sünden begangen haben und nicht nur eine, sondern dass sie viele Sünden begangen haben, und das sehen sie in diesem Moment ein. Aber lieber sieht man es ein, als dass man es gar nicht einsieht. Allah subhanahu wa ta'ala hat Yusuf ihnen vorgezogen, unter anderem durch natürlich, oder sie geben zu, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn gegenüber vorgezogen hat, unter anderem durch die Wohltaten, die Yusuf a.s. ihnen erwiesen hat. Weil in diesem Moment wird ihnen ja bewusst, dass die ganzen Male, wo sie nach Ägypten gekommen sind, die beiden Male also vorher, wo sie immer Nahrung eingekauft haben, und wie er gut mit ihnen umgegangen ist, obwohl er wusste, dass sie diejenigen waren, die ihn verkauft haben. Und das wird ihnen jetzt in diesem Moment bewusst, sagen sie, Subhanallah, ein Mensch, nachdem wir das mit ihm angetan haben, er hätte dabei sterben können, und trotzdem, Subhanallah, hat er uns gut behandelt und volles Maß gegeben und uns als Gäste wunderbar behandelt, das ist zweifellos hat Allah subhanahu wa ta'ala diesen Menschen uns vorgezogen. Denn wer schafft es, wenn er nicht ein Nahestehender Allahs ist? Wer schafft es schon, diese Wohltaten zu verrichten an Menschen gegenüber, die einem gegenüber ein Verbrechen begangen haben? Okay? Dass er diese Geduld und diese Wohltat von Yusuf a.s. zeugt dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn wirklich auserwählt hat, denn andere Menschen an seiner Stelle, die hätten sich vielleicht gerecht, oder zumindest hätten sie sie nicht so gut behandelt, wie er es gemacht hat, a.s. Er sagte, Yusuf a.s., keine Schelte soll heute über euch kommen. Allah vergibt euch, er ist ja der Barmherzigste der Barmherzigen. Schaut euch mal an, Yusuf a.s. hat ihnen vergeben. Yusuf a.s. hat ihnen nicht vergeben, nachdem sie darum gebeten haben. Sie haben gar nicht gefragt, sie haben nicht einmal zu ihm gesagt, bitte verzeih uns. Oder bitte für uns um Vergebung. Sondern er hat das von sich aus gesagt, keine Schelte soll heute über euch kommen. Das heißt, am heutigen Tag werde ich euch nicht angreifen, ich werde euch nicht kritisieren, ich werde euch vielmehr gut behandeln, weil ihr meine Geschwister seid im Glauben und weil ihr meine Blutsgeschwister seid. Keine Schelte soll heute über euch kommen. Allah vergibt euch. Und er hat ihnen auch um Verzeihung gebeten bei Allah subhanahu wa ta'ala. Er ist ja der Barmherzige, der Barmherzigste, der Barmherzige. Und wieso reagiert Wieso reagiert ein gläubiger Mensch, liebe Geschwister, auf diese Art und Weise? Weil der gläubige Mensch oder ein Prophet, und wir haben das natürlich in dieses Beispiel in anderen zahlreichen Propheten. Warum reagiert ein Mensch so? Die Antwort lautet, das hängt mit dem Wissen zusammen. Je mehr Wissen du hast über Allah Azza wa Jal, je mehr du Bescheid weißt über, wie Allah mit den Menschen im Jenseits verfahren wird oder sogar im Diesseits, desto eher wirst du so reagieren, wie Yusuf reagiert hat. Weil diese Menschen, ihr Leben ist ausgerichtet auf was? Auf die Zufriedenheit Allahs. Und ein Mensch kann sich zwar rächen, ein Mensch kann zwar die Situation ausnutzen, aber der natürlich dadurch bekommt er seinen Lohn. Sein Lohn ist eben, dass er dadurch seinen Zorn los wird, dem man sich rächt. Warum rächt man sich? Weil man hat einen Zorn, den man loswerden möchte. Und den kann man auf diese Art und Weise loswerden. Aber dieser Lohn, der ist nicht im Vergleich zu dem, was dieser auserwählte Prophet weiß von Allah subhanahu wa ta'ala, was ihn erwarten wird. Und deswegen hat er sich gedacht, was bringt es denn, sie jetzt zu schelten? Was bringt es denn jetzt, mit ihnen zu schimpfen? Ist doch viel besser, wenn ich ihnen verzeihe, dann werden sie rechtgeleitet, weil sie haben ja ihren Fehler schon eingesehen. Dann wird es zwischen uns Barmherzigkeit geben und der Lohn, der mich bei Allah subhanahu wa ta'ala erwartet, ist viel größer und von ewiger Dauer. Und der Mensch verzeiht anderen Menschen, weil er selbst möchte, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm verzeiht. Aber das ist letztendlich, liebe Geschwister, wie gesagt, eine Frage des Wissens. Derjenige Mensch, der über Allah Bescheid weiß, dass er barmherziger ist, als du selbst mit anderen Menschen umgehst, denn die Barmherzigkeit, die Yusuf im Jenseits erfahren wird, ist größer als die Barmherzigkeit, die er seinen eigenen Geschwistern angetan hat. Denn ihr werdet gleich sehen, am Ende der Geschichte, dass Yusuf mittlerweile nicht nur Schatzmeister in Ägypten gewesen ist, sondern er war sogar König Ägyptens, alayhi salatu wassalam. Und das heißt, in diesem Moment, er hätte mit ihnen machen können, was ein König mit ihnen machen kann. Aber er sagte, Allah vergibt euch, er ist ja der Barmherzigste der Barmherzigen. Und so etwas, wie gesagt, bekommen nur die auserwählten Diener Allah subhanahu wa ta'ala hin. Dann sagte er Yusuf zu seinen Geschwistern, geht mit diesem meinem Hemd und legt es auf das Gesicht meines Vaters, so wird er sein Augenlicht wieder erlangen. Und bringt eure Angehörigen allesamt zu mir. Und an dieser Stelle hat Yusuf a.s. ihnen gesagt, dass sie sein Hemd oder sein Kleid nehmen sollen. Dieses Kleid, wir halten uns an die offensichtliche Bedeutung dieser Aya. Und ich weise ab und zu mal darauf hin, auf andere Überlieferungen, die ich aber absichtlich oft weglasse, weil wir wollen tatsächlich die Quintessenz des Ganzen verstehen. Wir wollen wissen, was will Allah subhanahu wa ta'ala von uns. Und deswegen, es gibt also manchmal Diskussionen oder Interpretationen oder Überlieferungen, die nicht authentisch sind oder die auch keinen großen Wert haben bei der Interpretation. Wie zum Beispiel wird gesagt, dass dieses Hemd, was Yusuf a.s. getragen hat, dass er es geerbt hat von seinem Vater Jakob und dieser wiederum geerbt hat von seinem Vater Ishaq und dieser wiederum geerbt hat von seinem Vater Ibrahim. Aber darüber ist nichts mehr Bekanntes, Authentisches überliefert worden. Deswegen lassen wir sowas absichtlich weg. Ich sage das immer wieder dazu, denn es kann sein, dass der eine oder andere in anderen Tafsir-Büchern nachschlägt und solche Sachen findet. Und die Sachen sind absichtlich weggelassen, damit wir uns konzentrieren auf das Wesentliche und auf das, was authentisch überliefert worden ist, entweder über den Propheten sallallahu alaihi wasallam oder über die Sahaba radiallahu anhu oder über die Imame der Tabi'in. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen allen zufrieden sein und ihnen Barmherzigkeit schenken. Manche Tafsir-Gelehrten, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen barmherzig sein, haben an dieser Stelle eben eine sehr interessante Sache erwähnt, und zwar, dass der Mensch, wenn er von Krankheit heimgesucht ist, dann soll er immer nach dem entsprechenden Heilmittel suchen. Und man sucht immer das Gegenteil von der Krankheit selbst. Die Krankheit in diesem Moment die Jakub a.s. heimgesucht hatte, war die Traurigkeit. Diese Traurigkeit und der Kummer, den er in sich getragen hat, dieser Kummer hat letztendlich dazu geführt, dass er blind geworden ist, Gott bewahre. Und diesen Kummer entgegnet man mit eben genau dem Gegenteil, und zwar mit Freude. Und deswegen wollte Yusuf a.s. ihm eine Freude machen, und dadurch, dass dadurch Jakob a.s. sein Augenlicht wieder zurückbekommt. Es kann ein Hinweis sein auf eine allgemeine Regel, die sicherlich in verschiedenen Situationen Anwendung findet, aber es ist natürlich in diesem Moment in erster Linie ein Wunder, dass Allah subhanahu wa ta'ala diesen Propheten gegeben hat, und es ist nicht das letzte Wunder von den Wundern, die wir im Koran al-Karim über diese Propheten erfahren. Geht mit diesem meinem Hemd und legt es auf das Gesicht meines Vaters, also Jakob, so wird er sein Augenlicht wieder erlangen und bringt eure, und das ist natürlich ein Beweis auch wiederum für sein Prophetentum, weil er es ihren Geschwistern sagt, und sie, okay, wir wissen, es geht nicht darum, dass sie geleugnet haben, sie haben nicht geleugnet, wir wissen nicht, dass sie geleugnet hätten, aber es geht darum, dass der Iman gestärkt wird durch solche Wunder, das ist zweifellos der Fall. Und bringt eure Angehörigen allesamt zu mir. Das heißt, jetzt Yusuf wollte, dass alle seine gesamte Familie von Philistin zurück nach Ägypten aus oder nach Ägypten auswandert. Weil sie, wie gesagt, laut Al-Hasan al-Basri und Qatada und anderen Tafsir-Gelehrten waren sie in Kanaan, das heißt in heutigen Palästina. Als nun die Karawane aufgebrochen war, sagte ihr Vater, wahrlich, ich nehme Yusufs Geruch wahr, wenn ihr mich nur nicht bezichtigen würdet, Unsinn zu reden. Als nun die Karawane aufgebrochen war, das gemeint ist von Ägypten nach Palästina zu Jakob a.s., sagte ihr Vater, sagte Jakob, während er in Palästina ist. Die einen sind in Ägypten, brechen gerade auf, und Jakob ist in Philistin mit anderen Familienangehörigen. Da sagte ihr Vater, wahrlich, ich nehme Yusufs Geruch wahr. Und gemeint ist, liebe Geschwister, etwas, natürlich ein Wunder, das in diesem Moment geschehen ist. Und zwar sagte uns Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, dass der Wind den Körpergeruch Josefs a.s. über eine Strecke von 8 Tagen getragen hat, bis zu Jakob a.s. Eine Strecke von 8 Tagen heißt eine Strecke, die man in 8 Tagen zurücklegt. Das heißt wortwörtlich 8 Nächte. Hajat rihun, faja'at birih Yusufa min masirati thamani layalin. 8 Nächte, aber man meint damit 8 Tage muss man reisen, und das hat der Wind gemacht, um eine Frohbotschaft zu sein für Jakob a.s. Und Allah subhanahu wa ta'ala schenkt seinen auserwählten Dienern, seinen Audiya und seinen Propheten Anzeichen und Wunder und Dinge, die ihre Herzen festigen, und Geschenke, die er anderen Menschen nicht zuteil werden lässt. Und in dem Moment sagte Jakob a.s., der war ein Prophet, er sagte, wahrlich, ich nehme Yusufs Geruch wahr. Wenn ihr mich nur nicht bezichtigen würdet, Unsinn zu reden. Das Unsinn zu reden, gemeint ist auch im Arabischen, tufannidun, tusaffihun, wie Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu sagte. Das heißt also, wenn ihr mich nur nicht bezichtigen würdet, schwachsinnig geworden zu sein. Hier fehlt das Ende des Satzes. Das ist ein Ausdruck, bei dem der Ende des Satzes, was ist damit gemeint? Also was wäre dann der Fall, wenn ihr mich nicht bezichtigen würdet, um zu reden? Antwort, dann würdet ihr mir glauben. Das ist damit gemeint. Dann würdet ihr mir glauben, das, was ich euch jetzt gerade sage. Und tatsächlich, sie glaubten ihm nicht. Tatsächlich glaubten sie ihm nicht. Deswegen heißt es in der darauf folgenden Ayah, sie sagten bei Allah, du befindest dich fürwahr in deinem alten Irrtum. Bei Allah, du befindest dich fürwahr in deinem alten Irrtum. Und diese Aussage ist natürlich eine unverschämte Aussage, eine brutale Aussage. Wie kann man als Familienangehörige eines Propheten Allahs subhanahu wa ta'ala so eine Aussage ihm gegenüber machen? Und das ist zweifellos, weist es darauf hin, dass sie nicht die gütigsten Familienangehörigen für diesen Propheten waren. Deswegen sagte Qatada rahimahullah ta'ala, قالوا لوالدهم كلمة غليظة لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها لوالدهم ولا لنبي الله صلى الله عليه وسلم. Qatada sagte, sie sagten, sie sprachen dieses gewaltige Wort ihrem Vater gegenüber, was ihnen auf keinen Fall zustand. Es stand ihnen nicht zu, so etwas zu ihrem Vater zu sagen und schon gar nicht zu einem Propheten Allahs sallallahu alaihi wasallam.